Weißt du, als ich das erste Mal 2013 in Costa Rica war, da fing das so an mit meinen Kaffeereisen. Da hatte ich so einen Mentor, der hat gesagt, du darfst alles machen, alles, außer du darfst nie etwas versprechen. Hm. Und das ist mir einfach so geblieben und deswegen gehe ich auch überall hin, aber ich verspreche nie was. Aber auch, habe ich jetzt gemerkt, und das war die zweite Regel, die ich mir gegeben habe, durch erhöhte Präsenz steigt einfach auch die Erwartung, dass wir dann immer mehr Kaffee kaufen oder einen speziellen Kaffee oder nur von einer Farm und so weiter. Und deswegen versuche ich mich da so, ja, so ein bisschen nicht zu drücken, aber einfach so ein bisschen defensiver zu sein bei diesen Begegnungen.
Ja. Diese Kaffeereisen sind so emotional.
Ja.
Man steht in einem Cuppingraum mit 5, 10 Produzenten.
Mhm.
Man gibt sein Urteil ab.
Ja.
Und dieses Urteil, das hat Gewicht,
ja,
oder?
Extrem.
Ist anders, wie wenn wir hier bei uns in der Akademie Kaffee trinken, urteilen, dann können wir auch andere Begriffe wählen vielleicht.
Mhm.
Man sieht Personen, man sieht Emotionen, man spürt Emotionen.
Kaffeereisen können das Beste oder das Sinnloseste sein, je nachdem, welche Art von Geschäftsmodell man eigentlich verfolgt, wie man eine Reise angeht und welchen Output man sich davon eigentlich erhofft. Ich habe meine erste Kaffeereise 2013 gemacht und seitdem reise ich regelmäßig in Kaffeeländer zu unseren Partnern. Es wurde also mal Zeit, das auch öffentlich hier zu reflektieren. Und das habe ich mit Nadia von unserem Team gemacht, die eben gerade in Indien war. Auf Kaffeereise, selbstverständlich. Wir besprechen eine ganze Reihe von Punkten. Zum Beispiel, wann es sich lohnt, eine Kaffee zu reisen und wann nicht. Wann ein guter Zeitpunkt ist und wann nicht. Was es biografisch mit uns gemacht hat. Wir besprechen Nachhaltigkeitsaspekte von solchen Reisen. Und die große Frage, wem es eigentlich nützt. Uns oder jemand anderem. Es geht um Energielevel und es geht darum, dass man nicht alleine reisen sollte und wie viele Farmen muss man eigentlich gesehen haben, um wirklich einen Ort zu verstehen. Und dann geht es noch um Geschmack und um Couplings vor Ort mit Produzenten. Also ihr seht, ein wilder Mix und wir erzählen hier aus dem Nähkästchen, was wir empfehlen können, was nicht. Und ich wäre sehr gespannt von euch zu hören, wie es euch so ging auf euren Reisen oder was eure Erwartungen sind. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist der Kaffeemacher-Podcast. Ich bin Philipp Schalberger. Herzlich willkommen.
Ich war zum ersten Mal in Indien. Mhm. Ich war schon ziemlich nervös, muss ich sagen. Oder aufgeregt, besser gesagt. Nicht zwingend nervös. Ich war schon in anderen Kaffeeländern und in anderen Kulturen unterwegs, auch schon für längere Zeit. Aber über Indien, da hat man dann auch so viel gehört, was da alles passieren kann, auch gesundheitlich, was da alles mit dem Mikrobiom geschehen könnte. Und
mit deinem Mikrobiom,
genau. Ja. Und wie sich echt das Essen auswirken würde und hoffentlich hast du die Impfung und keine Salmonellen. Und ja, also ich habe sehr viel gehört und bin dann da hingeflogen und wurde unglaublich gut empfangen und war in sehr guten Händen und es war gar nicht so schlimm, wie ich es gehört habe, es sein könnte.
Gut, ich war noch nie in Indien, deswegen war ich auch so gespannt, von dir noch mehr zu hören. Aber wir haben gesagt, komm, heute machen wir zum Thema das Reisen. Und zwar so, wie wir mit Kaffee arbeiten und so, wie wir Kaffee verstehen, gehört Reisen dahin, wo Kaffee herkommt, zu den Menschen, die den Kaffee produzieren, gehört einfach dazu. Und es gibt sehr gute Argumente, die dafür sprechen, dass man reisen soll, aber es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen. Und die These, die eigentlich dieses ganze Gespräch hier dann untermauern wird, ist, dass Reisen, so eine Kaffeereise, kann das Beste oder das Sinnloseste sein, je nachdem, welche Art von Geschäftsmodell man eigentlich verfolgt. Was war bisher deine spannendste Kaffeereise? Oder das spannendste Kaffeeland, wo du sagst, da würdest du gleich wieder hingehen?
Ja, ich glaube, am intensivsten habe ich eine Kaffeereise erlebt, als ich 2017 mit den KaffeemacherInnen, also da habe ich noch nicht hier gearbeitet, in Nicaragua war, auf der dazumals neu erworbenen Farm Santa Rita. Und ich habe Claudia kennengelernt und wir haben eine sehr intensive Woche da erlebt in unserem Trainingscamp Und das war sehr eindrücklich und das hat mich sehr geprägt, nochmals.
Also ich muss auch sagen, diese Reisen, die haben natürlich etwas extrem Biografisches. Also ja. viel von dem, wie ich heute denke und wie ich mit Kaffee arbeite, das ist so stark geprägt von Reisen, denn meine Art Kaffeereisen zu bestreiten, ist auch einfach sehr intensiv. Ich baller mir da so viel rein in eine ganz kurze Zeit und das hat bisher eigentlich immer geklappt, bis zum letzten Mal, da wurde ich krank und dann hat es nicht geklappt. Aber lasst uns das mal auseinandernehmen und ich würde gerne negativ anfangen mit so einem Reality-Check. Und zwar, wann lohnt es sich nicht, so eine Kaffeereise zu machen, wie wir sie verstehen?
Ja, ich glaube, ich habe das dieses Mal auch ein bisschen ansatzweise erlebt, wie ich es nicht mehr machen würde. Und das ist, ohne einen genauen Plan zu reisen. Hm. Ich habe mich noch sehr auf andere eingelassen und auch auf das Experiment und auf das Abenteuer eingelassen und habe mich wenig selbst vorbereitet in dem Sinne, weil ich wusste, ich bin da mit jemandem unterwegs und ich gehe zu jemandem.
Also du hast Komal besucht, Komal und Akshay, genau, Sick Coffee, von denen wir dann auch diesen lila Espresso haben.
Ja, ganz genau. Und das war genial und wir waren aber drei verschiedene Parteien, sage ich jetzt mal so. Aha. Und da habe ich auch gemerkt, dass wir vielleicht auch unterschiedliche Interessen und
Ziele. Du warst gerade in Indien, du warst das erste Mal da. Wie war das?
Und da würde ich auf jeden Fall das nächste Mal selbst mehr meine Reise strukturieren oder meine Ideen und Inputs und Wünsche vor allem einbringen.
Hm. Also die Reisegruppe. Ihr wart eine diverse Gruppe ja. mit verschiedenen Vorkenntnissen.
Ja, genau.
Aber nicht nur das, sondern auch mit verschiedenen Aufträgen oder was ihr gerade lernen wollt.
Wow. Ja, genau. Wir waren schlussendlich zu fünft unterwegs und dann eben bei Komal und Akshay, die ein enormes Wissen haben. Und da habe ich auch gemerkt, da hatten wir dann, ich sage jetzt mal die Reisegruppe, wenn man uns so nennen möchte, unterschiedliche Interessen in wie tief wir Dinge erfahren wollen und wie viel wir über das Kaffeeland Indien erfahren wollen.
Da gibt es die haben schon unheimlich viele Vorkenntnisse und die anderen, für die ist es vielleicht auch das erste Mal, so eine Kaffeereise. Und da, ja, ist natürlich wichtig, mit wem man geht. Ich sehe immer wieder so Kaffeereisen, die angeboten werden, auch von Verbänden. Und da würde ich mich dann eben auch gezielt informieren, wer geht damit und was sind aber auch die Dinge, die man abhaken wird, welche Themen. Wir haben 2013 eine Kaffeereise gemacht, das war so die erste Kaffeereise oder die zweite, die ging nach Kenia und da war auch eine super bunte Truppe dabei, aber wir haben uns davor einmal getroffen, physisch alle, und das war Bedingung, dass alle mitkommen können. Und das war sehr, sehr wichtig. Dann hat man sich schon mal, ist man so 4-5 Stunden im selben Raum gesessen und hat sich so ein bisschen kennengelernt, ein bisschen angewärmt, weil danach waren wir 12 Tage so einen Mikrobus unterwegs. Ja, genau, so eine Schicksalsgemeinschaft. Und wenn ich heute wieder eine Reise organisieren würde, kann ja gut sein, dann würde ich schon ein ziemlich genaues Screening machen, mit wem ich dann auch Lust hätte, irgendwo hinzugehen.
Ja, genau, das ist dann noch das andere Thema, passt die Gruppe zusammen. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, es ist ja auch, aus welchen Gründen Reisenden die spezifischen Partner auch, auch wenn sie alle Kaffee interessiert sind. Also, und ich habe da gemerkt, und ich glaube, wir sind halt schon sehr zielorientiert unterwegs. Und wir haben schon auch einen großen Anspruch an das, was wir erreichen wollen und eine ganz klare Vorstellung, wie wir mit Menschen zusammenarbeiten wollen. Und ja, das gibt eigentlich schon eine sehr hohe Pace vor, wie wir so etwas gestalten wollen.
Ja, genau. Also es ist ja immer, wenn ich höre, schick, gehst du wieder in ein Kaffeeland, gehst du in die Tropen, machst du da Urlaub, dann ich habe es jetzt aufgegeben, um zu sagen, hey, das ist im Fall Arbeit, sondern nein, das sind wirklich anstrengende Tage, so wie wir die Reisen planen, was wir da für Erwartungen haben. Kommen wir gleich noch dazu. Ich möchte noch kurz negativ einsteigen, also wirklich, warum man nicht gehen sollte. Das andere ist ja auch, es ist die Kostenfrage, also es ist immer ein Invest. Ja. Ja? Also das sind Langstreckenflüge, dann hat man Unterkunft vor Ort, dann hat man Reisen vor Ort und das sind aber oft Länder, die sind jetzt nicht so teuer wie die Schweiz, aber trotzdem, Und also gerade in Brasilien und Mexiko, in Mexiko-Stadt, da sind die Hotels so teuer wie in der Schweiz, in Sao Paulo dann eben auch fast. Und das Reisen vor Ort, je nachdem, wie man geht, macht man Inlandflüge, mietet man sich ein Auto. Was ich dann eben nicht machen würde, sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, wenn ich ein straffes Programm habe. Mhm. Denn wenn ich jetzt gechillt unterwegs bin und sage, ich habe 2 Wochen und nicht ein wirkliches Ziel, ja super. Dann gehe ich mit dem Chickenbus und so weiter. Aber wenn ich weiß, hey, heute um 7 muss ich da, weiß nicht, in La Paz sein und dann um 7:45 da und da, dann muss man eigentlich individuell reisen und dann wird es aber auch schnell teurer.
Absolut. Und ein weiterer Grund, wieso man nicht reisen sollte, wäre, wenn man nicht in verschiedene Kulturen interessiert ist und nicht offen ist für das Abenteuer.
Ja.
Weil unter Umständen übernachtet man auf einer Farm, in vielleicht einer eher simplen Unterkunft. Man hat vielleicht nicht sehr abwechslungsreiches Essen. Vielleicht macht einem auch der Magen zu schaffen oder alles Mögliche kann passieren da. Und man muss schon offen sein.
Das ist es. Es gibt die physische Belastung.
Ja.
Also die Klimaumstellung, die Zeitumstellung. Es gibt einen Jetlag. Ich zum Beispiel, ich kann keinen Jetlag. Also ich wache dann auf. Ich kann 3-4 Stunden schlafen, bin aber in der Zeit, so in einer Woche, 10 Tage, das brauche ich eigentlich, um mich an die neue Zeit zu gewöhnen. Bin da einfach unheimlich produktiv, weil ich hier nicht schlafen kann. Und dann mache ich halt die ganze Zeit was und dann bin ich halt total müde die ganze Zeit. Und dann kommt der Tag und da nehmen wir viel auf, weil ja, man trifft viele Leute, wir machen Notizen, wir machen Fotos, Videos und so weiter. Und dann ist der Kopf so voll, dann muss ich das verarbeiten, kann nicht schlafen und dann arbeite ich weiter. Also meine produktivste Arbeitsphase ist wirklich immer auf Kaffeereisen.
Ja. Weißt du, und als wir das erste Mal in Nicaragua waren, mit dieser, das war eben 2017, da hatten wir ein echt Kaffeefarm-nahes Erlebnis. Also das Ziel war wirklich, eine Woche auf der Farm zu sein und auch wie die Menschen dort auf dieser Kaffeefarm zu leben. Und das hatte zur Folge, dass wir sehr viel Reis und Bohnen gegessen haben.
Ja.
Und das hat einigen echt zugesetzt.
Yeah.
Also das war schwierig zu verdauen auf 2 Arten oder so.
Ja, yeah. Ich hatte dann auch mal so eine Reisegruppe da mit diesem Coffee Farm Training. Wir gemacht haben. Der eine hat auch gesagt nach 3 Tagen, du, der braucht jetzt mal ein Stück Fleisch. Da habe ich gesagt, ja, also dann fragen wir mal vor Ort, wie man das organisieren kann. Und das sind dann so simple Dinge, die einem einfach die Laune verderben kann. Und dann ist es vielleicht auch einfach immer heiß oder immer nass. Also es ist dann wirklich, es ist keine All-Inclusive-Urlaub.
Ja.
Zum Gepäck vielleicht noch, Kleidung. Also ich bin da immer super leicht unterwegs. Ich reise nur mit Handgepäck.
Ja.
Und ich versuche so praktisch wie möglich zu reisen und weiß einfach auch, okay, ich nehme mega wenig mit und wasche meine Kleider beim Duschen. Also so habe ich das angehört. Ich dusche einfach mit den Kleidern, sind sie wieder sauber. Aber ich versuche da möglichst wenig Gepäck zu haben, denn viel Gepäck heißt für mich immer umständlich und dann verliert man da eine Tasche und so weiter. Also ich versuche da wirklich so einfach schnell und leicht unterwegs zu sein.
Ja, da bin ich aber das Gegenteil. Ich nehme immer mega viel.
5 Koffer?
Für alle
okay.
möglichen Temperaturen und
kleine Lunchbox noch.
Wetterverhältnisse nicht.
Also gestern kamen die Kids nach Hause, die hatten so einen Bananenschoner. Kennst du das? Es gibt so wie so Tupperwares, so Plastikboxen für Bananen in der Form von einer Banane. Die kann man ja auch mitnehmen, weil es auf jeder Kaffeefarm Bananen gibt. Zur Kostenfrage aber noch, Nadja. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht nur das Ticket und die Reise, die man dahin bezahlt, sondern die laufenden Kosten, die gehen ja weiter.
Also, ja, man ist ja dann auch nicht da, oder?
Ganz genau.
Man ist dann nicht im Betrieb. Also.
So. Und da stellt sich mir schon die Frage, so kann ich jetzt einfach weggehen? Was passiert, wenn ich nicht da bin? Kann ich mir das leisten? Was heißt es für Betrieb? Was heißt es für Familie? Was heißt es für Freunde? Habe ich sonst noch irgendwelche sozialen Verpflichtungen? Was passiert in der Zeit? Und deswegen überlegen wir uns immer sehr genau, ja, können wir wirklich gehen? Und was ist unser Plan? Aber bevor wir da hinkommen, eine andere Geschichte noch. Es gibt auch diesen Kaffeetourismus und dem haben wir schon ziemlich früh abgeschworen.
Ja.
Da haben wir gesagt, hey, wir gehen nicht hin, um schöne Fotos zu machen. Wir brauchen Fotos für die visuelle Kommunikation, das geht gar nicht ohne. Aber wir gehen nicht nur hin, um Fotos zu machen. Und das ist ein springender Punkt. Ich reise zum Beispiel nie irgendwo hin, wenn Haupternte ist.
Ja.
Weil während der Haupternte, da sind alle so stark beschäftigt, die haben keine Zeit.
Ja.
Jetzt warst du in Indien, da war aber auch, war da schon Ernte?
Da war Ernte von Excelsa.
Ja.
War nicht jetzt Hauptpeak, aber einfach, es wurde geerntet. Ja. Wir hatten aber trotzdem genug Zeit, aber ich sehe absolut den Punkt, wo du sagst, ich denke auch wieder, wenn man vielleicht eine erste Kaffeereise macht, dann muss man das ja auch mal sehen.
Ja, natürlich.
Man muss mal Pulpe riechen. Man muss mal
Kirschen essen.
Genau, man muss mal irgendwie reingreifen und das fühlen. Und dann finde ich das für die persönliche Biografie sehr spannend, wenn man das miterleben kann.
Ja.
Und das sind vielleicht ja auch zwei Unterschiede, die wir bestimmt da noch besprechen. Wieso Kaffeereisen? Das kann zum einen sein, zum persönlich sich weiterentwickeln, Kaffee. Know-how-mäßig oder dann eben zum anderen auch, um Partnerschaften zu pflegen.
Ja. Also wirklich großen Unterschied hatte ich auch so gemacht. Also meine erste Kaffeereise war auch während der Ernte. Genau das. Ich beiß mir eine Kaffeekirsche rein. Ich möchte das mal sehen. Ich möchte mal die ganze Arbeit sehen, die da reingeht, bis es überhaupt mal Kaffee gibt. Und dann schicke rote Kirschen zu fotografieren. So. Alle anderen Kaffeereisen danach waren Off-Season für mich. Weil ich da wirklich auch mit den Leuten sprechen wollte und habe gemerkt, während der Ernte sind die so alle unter Strom. Also ich merke es jetzt gerade, in Mexiko ist jetzt nicht mehr, ja, ist zum Teil Haupternte, aber vor allem ist Haupteinkaufszeit, das heißt mit Ensembles, unseren Partnern da, die sind jetzt so stark beschäftigt, in allen Kaffeeregionen Kaffees einzukaufen. Also ich brauche so lange für eine Antwort und jetzt weiß ich einfach, März bis Mai muss ich gar nichts von denen wollen.
Ja.
Dafür haben wir 9 andere Monate Zeit, zusammenzuarbeiten. Für mich ist das eigentlich wie ein Fußballtraining und ein Fußballmatch. Also ich gehe nie während dem Spiel, während dem eigentlichen Match dahin, sondern beim Training, dann sind die Leute viel gechillter.
Ja.
Und dann der letzte Punkt, worum man nicht gehen sollte, die Nachhaltigkeitsfrage. Ist ja wirklich so, also es gibt, also der Fußabdruck eines Langstreckenflugs ist halt riesig. Und ich frage mich dann immer, rechtfertigt der Besuch wirklich meinen CO2-Ausstoß?
Ja.
Wow. Wie lebst du damit?
Ja. Ich denke, ich kann mir das erklären, schönreden, gutheißen, wenn ich mit einem großen Output von der Reise zurückkomme, viel gelernt habe, viele Kontakte machen konnte, viele Menschen kennengelernt habe. Wenn ich jetzt nur als Kaffeereisetouristin gehen würde, dann würde ich mir jetzt das persönlich weniger besser rechtfertigen können. So.
Ja, also ich habe aufgehört zu rechtfertigen, weil es ist natürlich, es gibt diesen Fußabdruck. So. Ich habe es anders aber so aufgeladen zu sagen, okay, ich mache keine Kaffeetourismusreise, sondern ich muss immer einen wirklich, wirklich großen Auftrag haben. Also all die negativ Beispiele, die wir jetzt genannt haben. Wenn ich da irgendwo sagen muss, oh, das kann ich ersetzen durch ein WhatsApp, durch einen Google Call, Google Meet, Zoom, was auch immer, Skype oder einfach per WhatsApp telefonieren oder solche Dinge. Wenn ich das ersetzen kann, dann muss ich nicht hinfahren.
Ja.
Und was ich auch realisiert habe, also jetzt war ich im Februar, war ich eine Woche in Brasilien und dann in Mexiko. Ich war mit Benjamin zusammen und ich habe bis jetzt eigentlich immer 2 voll bepackte Wochen gemacht und immer 2 Orte, also 2 Länder.
Mhm.
Und da, das hat eigentlich immer geklappt, bis es eben nicht mehr geklappt hat. Ich war dann 5, 6 Tage krank, muss noch ins Spital und dann hat es mich echt so viel Energie gekostet und gemerkt, boah, jetzt, ich mag eigentlich nicht, ich kann eigentlich nicht mehr, ich möchte eigentlich nur noch nach Hause. Deswegen habe ich jetzt auch da und dann einfach auch mit Familienorganisation das Ganze. Aber ich sage, okay, ich mache jetzt aus diesen 2 Wochen wirklich 2x eine Woche. Aber ich habe das 10 Jahre so durchgezogen, immer mit der Idee, ich möchte nur einmal über den großen Teich fliegen.
Ja.
Eigentlich aus diesem Nachhaltigkeitsgrund, in Anführungsschlusszeichen, nur einmal einen Langstreckenflug. Aber die auf der anderen Seite der Gleichung, wenn ich dann wirklich fast abkratze und familienmäßig muss man mega viel organisieren, dachte ich, boah, nein, jetzt mache ich das.
Hast du denn persönlich auch jeweils noch private Reisen angehängt an die Kaffeereisenwoche? Das habe ich mir eben auch schon überlegt, weil das ist ja eigentlich, könnte auch noch etwas Spannendes sein.
Ja, genau. Das auch nachwirkend. Ja, ne?
Genau.
So, und deswegen, ich war eigentlich viel allein unterwegs, jetzt waren wir wieder mal zu zweit unterwegs und ist schon gut, dann kann man die ganze Zeit reflektieren.
Ja.
Ich habe sonst für mich viel aufgeschrieben und jetzt konnte man eigentlich den ganzen Tag immer besprechen. Also wenn ihr jetzt da, die ihr zuhört, unterwegs seid, ey, zu zweit oder in einer Gruppe, ist es natürlich cool, um das am Abend oder zwischendurch auf einer langen Busfahrt einfach nochmals wieder zu kauen, was da so passiert ist.
Ja, absolut. Und das hat mir jetzt beispielsweise auf meiner Reise gefehlt ein bisschen, dass jemand, ein Ping-Pong-Partner, klar, da waren andere Menschen dabei, ich konnte schon gewisse Dinge rekapitulieren oder nochmals denken oder mit ihnen besprechen. Aber ich glaube, wir hätten ganz andere Gespräche geführt, so, wenn jetzt jemand aus dem Team noch mitgekommen wäre. Mhm. Ganz andere auch in Bezug auf Zukunft, wie wollen wir einkaufen? Ist das jemand, ist die Person eine mögliche Partnerschaft? Ist das oder nicht? Oder wie wollen wir damit umgehen? Ich glaube, es gibt eine ganz andere Ebene, wenn man aus dem gleichen Team mehrere Personen ist, auf der Reise dabei ist.
Also komm, gehen wir da mal hin, was eigentlich der Grund ist, warum wir reisen. Und Gemini hat mir so ein paar Gegenüberstellungen gemacht und hat gesagt, hey Philipp, warum gehst du wirklich? Dann habe ich gesagt, hey Gemini, challenge mich mal. Und dann hat er gesagt, Content versus Connection. Gehe ich für Instagram-Fotos oder für Handschlagqualität mit Farmer? Also schönes KI-Sprech, oder? Und das ist eigentlich genau das. Also wenn wir gehen, haben wir immer einen Auftrag. Also entweder geben wir uns selber einen Auftrag oder wir sprechen gegenseitig miteinander und sagen, hey, warum gehen wir und was soll dabei rausschauen? Jetzt gingst du nach Indien, also du wolltest ja sowieso nach Indien gehen und dann hast du mir davon erzählt, habe ich gesagt, komm, laden wir doch das noch ein bisschen auf. Und mit welchem Plan gingst du nach Indien?
Ja, ich wollte auf diese Kaffeereise mitgehen, denn wir hatten kürzlich einen Kaffee von Komal gekauft und das war das erste Mal und ich habe sie ein bisschen kennengelernt, eben nur über Instagram und einmal über einen Online-Austausch und ich habe einfach für mich gemerkt, wie spannend die Arbeit ist, die sie davor in Indien leisten und hatte aber keine Ahnung über das Kaffeeland Indien. Also ich habe einfach die großen kommerziellen Terms gekannt, wie India Parchment, India Cherry oder natürlich Monsoon, Malabar.
Beim Wein wäre es so, Rotwein aus Frankreich, Weißwein aus Frankreich oder Rosé. Ja. Ja, so, ja.
Und ich habe natürlich von dieser Malabar-Küste gehört und habe schon viel indische Robusta oder auch Arabica getrunken, aber eben niemals so im kommerziellen Bereich. Mhm. Und habe auch immer wieder von anderen Menschen gehört, Indien wird, also das Kaffeeland Indien, wird in Europa völlig unterschätzt. Und das hat mich sehr interessiert und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, dort hinzufliegen und das selbst zu erleben.
Also wirklich, aber auch aus Schweizerdeutsch sagen wir ja so schön, Gwunder, also wirklich aus
absolute
Gwunderfitz, also wirklich so raus, also etwas erleben. Ja, das hat dir wirklich was, also wie soll ich sagen, was... Wunderfitzig, da heißt auch so Neugier, ja? Also auch mal, es darf einfach mal auch passieren. Und als ich das gehört habe, dass es so eine Erlebnisreise sein soll, haben wir zusammen gesprochen und gesagt, ja komm, das können wir noch etwas technischer aufladen. Dann hast du gesagt, ja okay, du könntest zum Beispiel berichten und du hast dann Stories gemacht, die sind auf unserem Insta-Kanal. Hast du täglich so kurze Videos gemacht, ist eigentlich auch ein Reflexionsmoment?
Absolut, ja, absolut. Ja, ich habe mich sehr einfach darauf eingelassen, auf dieses Abenteuer und dann durch diese Reflexionsmomente schon auch einiges nochmals anders verarbeiten können, auch wenn niemand mit dabei war von uns, aber das hat mir dann schon auch sehr geholfen.
Ja, aber du musstest eigentlich einen ganzen Tag zusammenfassen in 90 Sekunden für eine Community.
Ja, genau.
Und ich finde, das ist so gut, einfach zu destillieren, dass man es nachvollziehen kann, auch wenn man nicht vor Ort ist.
Ja.
Dann hat Gemini mir gesagt, hey, Einkauf gegen Bildung. Du gingst aber nicht hin, um Kaffee zu kaufen.
Nein. Ja, nicht direkt, oder? Also wir hatten gerade kürzlich vorher, bevor ich auf die Reise gegangen bin, einen neuen Robusta entdeckt durch eben Komal und die Resolve India Coffee Company. Und das, der Kaffee ist von Bharat und der ist ja in der gleichen Region zu Hause und ich habe dann die Chance genutzt, natürlich, um ihn zu besuchen und habe verschiedene Kaffeefarmen in diesen paar Tagen auch besuchen können. Unter anderem auch die Shirangali Community. Und da hatte ich so ein ganz cooles Erlebnis bezüglich Handschlag. Und das ist auch ein Punkt, wieso wir Kaffeereisen machen sollten, finde ich. Denn dieser Moment, wenn die 5 Sekunden Pause zwischen zwei Sätzen und die Energie, die dann entsteht, die fühlst du einfach nur, wenn du mit den Partnern zusammen bist. Die fühlst du nicht über irgendwelche Bildschirme. Ja. Und das war wie so ein schönes und prägendes Erlebnis wieder und gibt auch, ja, bestätigt auch, dass so eine Reise eine sehr gute Wahl ist und einen guten Output haben kann.
Ja, also wir kennen das ja einfach auch aus privaten, persönlichen, romantischen Beziehungen. Also es geht halt nicht nur über Bildschirm. Also wenn wir ja so Kaffee als Beziehung verstehen wollen, wie wir das tun, das auch immer wieder so erzählen, zum Beispiel auch bei unserem Röstfilm, da Dokumentarfilm auf YouTube, dann braucht es die persönliche Begegnung. Und danach kann man von diesem Punkt aus starten und dann regelmäßig da ein Check-in machen per Bildschirm und so weiter. Aber das ist wirklich die Basis. Also wir haben das bei Abbas erlebt. Wir waren da im selben Raum mit 30 Produzenten und mit der kooperativen Führung. Wir haben unsere Zahlen gezeigt, wie viel Abbas wir mittlerweile einkaufen und wie wichtig Abbas für unseren Rohkaffee-Einkauf ist, rein prozentual beim Rohkaffee, aber auch wie dieses Produkt performt in der ganzen Dachregion. Und dann haben die so große Augen gemacht, haben sie gesagt, ja, das ist ja beeindruckend, aber es ist umgekehrt eben auch so. Mhm. Und dann vor der ganzen Mannschaft zu sagen, hey, ihr seid uns wichtig. Und die sagen, ja, ihr seid uns auch wichtig. Ja. Das werden die in 10 Jahren noch sagen. Und jetzt haben wir also einfach auch Schwäche eingestanden, aber vor allem auch Verletzlichkeit gezeigt im selben Raum. Und das ist so viel krasser als jedes WhatsApp. Und das verbindet jetzt. Und ich kann in 2 Jahren noch sagen, ja, wisst ihr noch, als wir da mal saßen und gegenseitig quasi so auf Schweizerdeutsch würde man sagen, die Hosen runtergelassen haben, sagen, hey, es ist so wichtig, dass das funktioniert. Jetzt hat man so einen gemeinsamen Moment, auf dem man aufbauen kann. Aber wir gehen ja nicht hin, um zu kaufen. Also es ist ja, das finde ich eben mega wichtig. So, ich zumindest versuche, vorhin schon zu sagen, wie viel Volumen wir etwa brauchen. Und die Preise, die machen wir ein andermal. Aber wenn ich da bin, habe ich es überhaupt 0,0% Lust, über Preise zu reden. Das mache ich dann wirklich nur mit der kooperativen Führung und mit wem auch immer, mit einer Person, zu sagen, hey, also vielleicht müssen wir dahin oder vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Kaffee oder Volumen so und so. Und dann geht es das Technische, Logistik, ist das alles gut. Aber da geht es ja viel mehr um das Inhaltliche. Mhm. Also sich das gegenseitig kennenlernen oder vielleicht arbeiten wir an einem gemeinsamen Projekt und können da wirklich inhaltlich arbeiten. Gab es bei dir diesen Moment, jetzt zum Beispiel in Uganda, hattet ihr da so Raum für euch mal selbst vorzustellen? Also weniger das Business-Ding im Vordergrund zu haben oder wirklich sagen, hey, ich bin Nadia und ich bin hier, weil so und so.
Ja, in Uganda, das ist jetzt ein bisschen ein nicht passendes Beispiel für die Frage, denn dort bin ich ja mit einem Ziel hingereist, verschiedene Experimente auf einer robuster Farm zu machen. Aha. Und wir haben uns alle schon gekannt und mussten uns deshalb nicht mehr vorstellen. Aber jetzt, für Indien ist das genauso gewesen, oder? Wir haben uns eigentlich sehr viel Raum auch gegeben und genommen, um uns gegenseitig kennenzulernen. Und da hat übrigens auch, haben auch Preisdiskussionen stattgefunden, aber nicht,
Nicht konkret,
ja, genau. Sondern einfach, auch was passiert gerade auf so geopolitisch auch. Und am einen Tag hat Komal geschaut, wie viel die Transportkosten sind und sie waren einfach doppelt so hoch wie gestern. Ja. Also wie am Tag vorher, oder? Und solche Dinge haben wir dann diskutiert. Und ich finde das bei einer Kaffeereise auch mega spannend, weil du ja mehrere Tage dort bist. Oder vielleicht auch noch 2, aber meistens, außer du bist hardcore schnell am Reisen, aber ansonsten ist man ja vielleicht 2 Tage am gleichen Ort und dann kann man auch am nächsten Tag nochmals über etwas sprechen, was man am Vortag andiskutiert hat oder was einem vielleicht Bauchschmerzen gibt oder was auch immer. Und ich mag das an so Das finde ich noch fast das Beste, dass man mitnehmen kann, dass man einfach ein bisschen Zeit hat, auch nochmals zu reflektieren, nochmals ein Thema anzuschneiden, auch wenn es nicht angenehm ist, vielleicht.
Zeit, wichtiges Thema, denn wir fordern ja auch Zeit ein, wenn wir irgendwo sind.
Ja.
Und deswegen, ich habe für mich so gemerkt, 1,5 Tage ist für mich der Sweet Spot. Um irgendwo zu sein und dann weiterzugehen.
Ja.
Und es ist ja, wenn ich diese Besuche mache, dann ist es in der Regel so, dass es Bekannte sind, die ich schon mal gesehen habe. Die waren schon mal hier, wir hatten schon viel Austausch und dann ist es eher noch ein verifizierendes Status quo.
Ja.
So. Und man ist mal da und man kann dann gemeinsame Momente teilen. Jetzt bei Appas waren wir genau 1,5 Tage und am nächsten Morgen sind wir dann losgefahren, also eigentlich 2 Tage da, aber selbst gemanagt, aber 1,5 Tage mit Appas. Und das war dann auch gut, weil Mauricio, der Geschäftsleiter der Kooperative, der musste sich auch 1,5 Tage freiräumen.
Ja, genau. Ja, es ist ja für Sie auch, oder?
Exakt.
Also für Sie investieren ja auch
natürlich
Zeit in uns.
Und das muss dann schon einen Gegenwert haben. Deswegen gehe ich da lieber kürzer als länger. Als ich mal bei César war, da war ich 4 Nächte.
Ja.
Das war schon lange. Und ich wollte dann auch irgendwann weg. Ich hatte 3-mal mit seiner Familie gegessen.
Ja.
Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und das ist, ja, irgendwann ist es dann auch so, sitzt man halt. Das ist eine andere Erfahrung. Ich war mir das einfach nicht gewöhnt, weil ich gerne schnell reise. Und da war es so, okay, jetzt bist du hier Gast und ist auch mal okay, wenn man halt nicht so viel zu erzählen hat und dann geht man halt wieder weg vom Tisch, so unverrichtete Erzähldinge, ist auch mal okay, aber ich mache das nicht so gerne.
Ja.
Also ich versuche wirklich so das Maximum an Output für mich rauszuholen und aber auch Rücksicht auf die Leute da, auf deren Zeit.
Ja.
Lass uns mal noch ein paar Beispiele zeigen, die überhaupt gar nicht geklappt haben. Ich mache mal eine Vorlage.
Ja.
Ich habe mal so ein Projekt begleitet in Honduras, so im Mandat, und da war ich in einem Jahr 4 oder 5 Mal da.
Ja.
Ja, genau. Das ist der totale Overkill. Und rückwirkend muss ich sagen, boah, ey, aber nein, hätten 2-mal gereicht. Also 2-mal hätten es sein müssen, weil es einerseits eben während dem Training war und einmal Spiel, also einmal vor der Ernte, dann während der Ernte. Und dann musste man aber noch ganz viel Marketingmaterial produzieren. Dachte, boah, aber hätte man echt besser planen können. Und ich habe mich dann selber wegen mir genervt, dass ich da das gemacht habe und auch zugesagt habe. Und das war viel zu viel. Das war wirklich nicht gut. Und einfach auch, weil es Aufmerksamkeit generiert. Und das war in einer Region, da gibt es nicht so viele Ausländer. Und da gab es auch ziemlich viel Traffico, also ziemlich viel Schmuggel und Drogenschmuggel. Und echt nicht gut, wenn dann die ganze Zeit irgendwelche Kaffeekäufe rumfahren.
Ja.
Und das andere ist, man schürt natürlich Erwartungen. Also wenn man da immer wieder kommt und sagt, es ist so wichtig, dass das funktioniert.
Ja.
Und dann kauft man Mikromengen ein. So, das steht in keinem Verhältnis. Also quasi der Marketingaufwand zum effektiv eingekauften Kaffee, das hat mich rückwirkend wirklich so viel gelehrt, zu sagen, nee, ich gehe nur noch irgendwo hin, wenn der Auftrag glasklar ist, den ich mir selbst gebe. Und ein Output auch. Und ich bespreche das Programm schon vorher immer mit allen. Und das ist ziemlich cool mit Ensembles, denn Miguel, der da das dann auf Ensembles-Seite plant, der macht wirklich einen Minuten präzisen Plan und meistens funktioniert das.
Ja, genau. Ja, das hatten wir jetzt dieses Mal nicht so.
Ja.
Und
dann ist es eben krass, dann könnte es ein Geplänkel werden.
Ja, genau. Und das wurde es dann auch ein bisschen. Und aber man kann sich ja auch selbst helfen, oder? Oder ich zumindest. Und dann habe ich einfach mal einen Tag mit auf der Farm mitgearbeitet. Und es war aber auch gut, dass wir ein bisschen eben diesen Spielraum auch hatten. Denn wir haben ja zum einen Komal und Akshay von der South India Coffee Company kennengelernt, aber dann auch unsere Partner von This Side Up, die ich vorher auch nicht in dem Sinne gekannt habe. Also ich habe schon ein paar Mal mit einigen von Ihnen gesprochen, aber noch nicht Zeit verbracht. Und das ist ja schon auch wichtig, finde ich, bei so Partnern, Good Middlemans oder wie man sie nennen möchte, dass man sich sicher ist, dass man die gleiche Vision und die gleiche Philosophie hat Und das war spannend zu sehen und das war echt auch gut, um uns so immer wieder täglich wieder aufs Neue zu sehen und auszutauschen. Und auch erst dann hat man irgendwie auch realisiert, in den Bereichen ticken die gleich wie mir, wie wir, in diesem Bereich vielleicht ein bisschen anders. Und das, das zeigt ja auch nur die Zeit, oder? Mhm. So.
Genau, lass uns noch kurz darauf eingehen, also wie so Besuche auch strukturiert werden können. Also jetzt beide Male, zum Beispiel bei Appas jetzt, diese 1,5 Tage, die waren so, dass wir zuerst Mauricio gesehen haben, hey, und dann nur ihn, oder mit ihm unterwegs. Mhm. Das ist einfach mit einer Person, dann kann man die ausquetschen, ein bisschen Smalltalk und dann aber gleich rein. Weil wir wirklich oft miteinander kommunizieren, waren wir nach 10 Minuten eigentlich schon bei so Kernthemen und nicht mehr, wie geht's und dem Hund und dadidadu. Ja. Und das war dann gut und dann konnte man sich aufwärmen und am nächsten Tag dann aber gab es ein großes Meeting mit den Produzenten und dann hat man zusammen gegessen, dann war es auch gut.
Ja.
Und dann haben wir noch 2 Farmen angeschaut und dann war es das.
Mhm.
Und dann nochmals mit Mauricio und dann aber mehr auch wieder so Visionen gestrickt oder eine Vision gearbeitet oder Projekte gemacht. Aber ich finde es sehr wichtig, wer eigentlich Adressat ist von Infos.
Ja.
Also wir haben so eine Unternehmenspräsentation vor dem Produzenten gemacht, einfach finde ich immer gut, wieder zu zeigen, das sind die Zahlen, das ist das Team, da möchten wir hin, da möchten wir nicht hin. Einfach immer wieder, um aufzufrischen, so alle paar Jahre. Aber es müssen nicht alle dabei sein, wenn es um Visionen und Projekte geht.
Ja, genau. Ja. Ja. Und doch ist es irgendwie schön, wenn man viele kennenlernt.
Mhm.
Denn auch so steigt das gegenseitige Verständnis, habe ich das Gefühl. Und vielleicht die Person, die verantwortlich ist fürs Processing oder auch Menschen, die dort mitarbeiten, die haben dann vielleicht ein Bild von einem und sagen, ach so, das ist die mit den grünen Haaren oder ich habe jetzt keine grünen Haaren, aber ist vielleicht eine andere Bindung da, wenn man schon mal gesichtet wurde.
Genau.
Und,
was ich aufgehört habe, ist, möglichst viele Farmen zu besuchen.
Mhm.
Also ich hatte jetzt das Privileg, echt viele Farmen zu sehen.
Ja.
Und jetzt werde ich sehr picky. Aber nicht, weil ich sage, ich möchte nur noch die schicken Farmen sehen oder die schlechten Farmen oder so. Nein, überhaupt nicht. Sondern einfach, weil ich es auch wirklich, ich finde es ein bisschen übergriffig, die ganze Zeit auf Farmen zu gehen. Also da muss wirklich jemand sagen, hey, komm mal zu mir auf die Farm, ich möchte dir was zeigen. Und sage, okay. Und da bin ich aber sehr vorsichtig. Jetzt bei Appas haben wir die Farm von Alessandro gesehen, das ist okay, weil Alessandro ist da Mitglied der Geschäftsleitung. Und Marcia, das war die erste Bioproduzentin. Und dann ist man aber 3 Stunden da und dann wird gekocht und da. Und das sind ja da alles, also Gastgeberqualitäten, die deutlich ausgeprägter sind als hier. Und dann ist man da und dann geht man auch mit den Menschen und dem Ort eine Verbindung ein. Und ich, weißt du, als ich das erste Mal 2013 in Costa Rica war, da fing das so an mit meinen Kaffeereisen. Da hatte ich so einen Mentor, der hat gesagt, du darfst alles machen, alles, außer du darfst nie etwas versprechen.
Hm.
Und das ist mir einfach so geblieben und deswegen gehe ich auch überall hin, aber ich verspreche nie was. Aber auch, habe ich jetzt gemerkt, und das war die 2. Regel, die ich mir gegeben habe, durch erhöhte Präsenz steigt einfach auch die Erwartung, dass wir dann immer mehr Kaffee kaufen oder einen speziellen Kaffee oder nur von einer Farm und so weiter. Und deswegen versuche ich mich da so, ein bisschen nicht zu drücken, aber einfach so ein bisschen defensiver zu sein bei diesen Begegnungen.
Ja, und die 3. Regel, die wir uns gegenseitig aufgesetzt haben, ist, kaufe nichts vor Ort.
Ja, okay, gut. Das,
Ja, weil sonst
warum denn?
Das Urlaubsgefühl oder so.
Ja.
Leckeren Wein in Griechenland getrunken, den gekauft und dann zu Hause ist, fehlt einfach Griechenland, oder?
Also gut, vielen Dank für die Vorlage. Ich habe es einmal gemacht und das muss ich jetzt immer hören. Ich glaube, es war vor 3 Jahren beim ersten Brasilienbesuch, habe ich einen Kaffee verkostet und gesagt, den kaufen wir gleich. Und dann habe ich das einfach gemacht und dann hatten wir alle das Problem, dass wir den Kaffee nicht brauchen konnten. Er war schon gut, aber er war eigentlich zu crazy für, dass wir ihn brauchen hätten können.
Aber es ist ja auch völlig verständlich, diese Kaffeereisen sind so emotional.
Ja.
Man steht in einem Cupping-Raum mit 5, 10 Produzenten.
Mhm.
Man gibt sein Urteil ab.
Ja.
Und dieses Urteil, das hat Gewicht, oder?
Extrem.
Es ist anders, wie wenn wir hier bei uns in der Akademie Kaffee trinken, urteilen, dann können wir auch andere Begriffe wählen vielleicht. Im Cuppingraum, an diesem Ort, dort hat das alles einfach ein ganz anderes Gewicht. Und man sieht Personen, man sieht Emotionen, man spürt Emotionen. Und es verleitet einfach, etwas zu kaufen. Also,
ja, aber ich dachte, du nimmst eine andere Wendung. Also man wird auch vorsichtig.
Wahrscheinlich aber dann mit der Zeit, oder?
Ja.
Denke ich.
Also,
vielleicht beim ersten Kaffee-Besuch auf einer Farm ist man vielleicht noch mehr eingenommen noch weniger resistent den Emotionen gegenüber.
Aber ich meine auch die wie heißt es, watch your tone. Also was die Tonalität, wie ich etwas sage. Ich wurde da sehr vorsichtig und ich wurde eigentlich ein viel präziserer Verkoster durch meine Reisen, weil ich in dem Moment immer zuerst 3, 4 gute Dinge sage.
Ja.
Und dann vielleicht etwas, was mich stört, wenn jemand das hören möchte. Aber vielleicht möchte man das gar nicht hören.
Ja.
Aber das ist ja so krass, da stehen dann Produzenten und die gehen dann, wie du sagst, die geben so viel auf dein Urteil. Du stehst jetzt da und du bist ja im Moment die Expertin. Da bist noch Q-Grader und R-Grader und babibabu und kaufst noch Kaffee. Immer mit der Hoffnung, die kauft jetzt meinen Kaffee. Ja. Und ich war so viel mal in diesen Situationen und habe früher einfach realisiert, okay, ich gebe ein sehr wohlwollendes Feedback. Wenn die fragen, was noch besser sein könnte, dann kann ich das, dann würde ich das immer so aus Röstersicht sagen. Und ich leite aber immer ein, noch so ein Agronomo. Ne? Also ich bin kein Agronom.
Ja, sehr gut.
Wir rösten Kaffee und ich würde dann auch immer sagen, bei uns könnte das eine Filterkaffee sein, ein Espresso und so weiter. Aber nie irgendwie hehre und leere Versprechungen zu machen und auch nie zu vernichten. Denn das war auch ein Negativbeispiel. Ich war mal mit einem norwegischen Kaffee-Einkäufer und das war wirklich so ein richtiger Kaffeesnob. Der war sich eigentlich nur so 90-plus Kaffees gewöhnt. Und dann waren wir in Nicaragua unterwegs und da gingen wir auf eine Farm. Und Claudia, unsere Partnerin von Breda Sul, die hat auch gesagt, hört mal zu, ihr zwei, also wir saßen so auf der Rückbank, die Farm da, die machen guten Kaffee, aber die trinken selber halt nur Phenol-Kaffee.
Ja.
Mir war das bewusst, sie hat eigentlich das nicht mehr gesagt, aber ihm. Und dann habe ich so genickt und gesagt, alles gut. Sie so, und wenn die euch Kaffee anbieten, dann trinkt ihr den und ihr verzieht kein Gesicht. Und ich sage, alles gut. Und für den Norweger war das halt wirklich die Mega-Qual. So, wir kamen dann an auf der Farm und dann gab es halt so einen schmutzigen Plastikbecher, gab es wirklich Phenol-Kaffee. Also wirklich, hier würden wir das, viele würden einfach sagen, boah, nee, Wüst trinke ich nicht, mit ganz viel Zucker. Und es ist halt so lauwarm. Also es war wirklich kein Genuss. Aber in dem Moment, das ist halt das und dann ist Gebühr der Anstand, das einfach zu trinken und zu sagen, ah, ihr Kaffee ist wirklich sehr gut. Und dann ist man auch so immer so förmlich, so in Lateinamerika, so nicht dein Kaffee, sondern ihr Kaffee.
Ja.
Und ich musste so schmunzeln und innerlich, also wirklich musste ich so lachen, als ich den Norweger gesehen habe. Und ich wusste, er nimmt jetzt einen Schluck und er trinkt diesen total überzuckerten Phenolkaffee und das widert ihn so an. Und das hat mich so glücklich gemacht, ihn leiden zu sehen. Aber einfach so, in dem Moment muss man halt einfach sich da, eben du hast es anfangs eingeleitet, einfach auch, man ist ja nur Gast.
Ja.
Ich kann gleich wieder gehen, bin vielleicht ein paar Stunden da und ich möchte ja einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja. Das Feedback, das du ja gibst, ist zwar über den Kaffee, aber es ist eigentlich das Feedback zu der Arbeit. Und das finde ich, das darf man einfach nicht unterschätzen, oder? Das ist schon eine persönliche Rückmeldung, die man da bekommt. Und das sollte man schon auch mit guten Worten irgendwie formulieren können und respektvoll ganz zurückgeben.
Ja, und dann ist es ja so, die arbeiten ein Jahr lang, viele Produzenten ein Jahr lang an diesem Kaffee und die kennen wenige andere Kaffees und für sie ist es der beste Kaffee, den die je getrunken haben. Und wenn ich da so ankomme und sage, der hat ein bisschen wenig Säure, ein bisschen staubig, das ist halt total vernichtend.
Ah, ich habe bei einem Cupping hatte es eine leicht phenolische Tasse.
Ja.
Und ich wusste nicht, ob ich was sagen sollte. Und ich habe nichts gesagt. Und dann haben sie aber genau nochmals bei dem Kaffee nachgefragt.
Hm.
Irgendwie habe ich, glaube ich, mein Gesicht verzogen oder ich weiß es nicht.
Ja. Und dann man wird doch beobachtet.
Ja, dann habe ich so mit den, also bildlich gesprochen mit den Händen über dem Kopf und schon irgendwie unter dem Tisch gesagt, ja, und ganz leise und irgendwie bereit zum Rausrennen, oder? Habe ich gesagt, ja, für mich hat diese Tasse ein bisschen Phenol.
Ja.
Und dann war Stille im Raum.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, hat Akshay gesagt, ja, ich habe es gewusst, diese Tasse hat ein bisschen Phenol. Und dann ist eine Diskussion entfacht über diese, ob das an der Verarbeitung liegt oder an was es läge. Und ja.
Also es ist wichtig, dass wir wissen, was wir erzählen. Es ist wichtig, dass wir die richtige Tonalität für den Moment wählen.
Ja.
Und es ist wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen. Wir sind da nur Gäste.
Ja.
Und unser Auftrag ist es, positiv zu sein, denn unser Besuch steht für so viele andere, die nie das Privileg haben werden, überhaupt Kaffeereisen zu machen.
Ja.
Sonst heißt es, die Europäerin, habe ich schon ein paar Mal gehört, ja, ja. El Europeo, der da kommt. Ja? Und dann ist natürlich die Erfahrung mit dem europäischen Einkäufer, ist nicht so gut.
Nee, ja, ich wollte gerade sagen, man hat das Gefühl, man muss etwas gut machen für alle anderen, die vorher mal gekommen sind.
Ja, genau. Deswegen sind wir da also eher so positiv-defensiv unterwegs, aber sehr transparent, aber einfach höflich. Also ich glaube, Höflichkeit, das ist, also ein Anstand ist einfach so, so wichtig, weil wir ja eben nur kurz da sind. Also, ihr seht, das ist ein Potpourri, das sind viele Dinge gleichzeitig, die da passieren. Und es ist einfach so wichtig, sich immer zu vergegenwärtigen, welche Person möchte ich in dem Moment sein? Was ist mein Auftrag? Wo möchte ich nicht hin? Welche Emotionen möchte ich zeigen? Was möchte ich auch einfach beim anderen, bei meinem Gegenüber so erwecken? Und sich da einfach bewusst zu sein, was wir gerade tun. Denn wenn wir sagen, hey, wir möchten Kaffee auf Augenhöhe machen, dann braucht es den Moment, dass man sich gegenseitig auch in die Augen sehen kann.
Ja.
Und deswegen machen wir diese Besuche. Also ihr habt von unseren persönlichen Erfahrungen jetzt mitbekommen. Und ihr habt eure eigenen Erfahrungen gemacht und ihr werdet die machen. Was wir aber sicher immer empfehlen können, ist eine wirklich gute Vorbereitung. Und natürlich nicht nur mit dem Kaffee, sondern auch dem Land selbst. Also gerade in Ländern, du warst in Indien,
meine
total koloniale Vergangenheit,
ja.
Wie eigentlich fast jedes Land, wo Kaffee gemacht wird. Und Kaffee ist in der Regel ein introduziertes Produkt, das kommt nicht von da. Das haben meistens die Europäer da reingebracht und hat nur geklappt über Sklavenarbeit. Also man muss sich wirklich dieser Geschichte bewusst sein. Und da würde ich empfehlen, auch mal ein Geschichtsbuch in die Hand zu nehmen.
Ja, ich denke auch, in jedes Kaffeeland, wo man reist, benötigt es ein bisschen eine andere Vorbereitung. Also wenn ich jetzt denke, ich reise nach Nicaragua, dann finde ich schon ganz andere Landschaften und deshalb auch ganz andere Kaffeeanbaustrukturen vor. Hm. Vielleicht auch mehr kleinere Farmen, Kleinstfarmer, vielleicht auch Personen, die noch nie Kaffee exportiert haben oder noch nie gewusst haben, an wen der Kaffee geht, wie beispielsweise Doña Maria. Ja, Kaffee haben wir auch immer wieder bei uns. Und das können wir natürlich nicht vergleichen mit großen Firmen oder Kaffeefirmen in Brasilien, wenn wir jetzt Appas auch schon dazu zählen wollen. Oder dann natürlich noch größer. Oder jetzt auch in Indien ganz andere Voraussetzungen, ganz andere. Also beispielsweise haben sie mir gesagt, Nadja, in Indien, da ist niemand arm, der Kaffee macht. Und es geht allen gut und alle können wählen, wohin sie den Kaffee verkaufen wollen. Und das ist ja auch ein ganz anderes Erlebnis oder etwas ganz anderes, als wir sonst hören oder von vielen Kaffeeländern.
Genau, und trotzdem müssen wir da auch immer kritisch bleiben.
Also klar.
Weil wir da auch wirklich sozialwissenschaftlich unterwegs sind. Wer sagt denn was?
Ja, ja.
Also wir müssen uns fragen, wer sind wir, die da sind in dem Moment? Und was überbringen wir gerade für Botschaften? Und mit unserem Dasein, was bewegen wir gerade vor Ort? Gleichzeitig, wer spricht eigentlich für wen? Also Fürsprecherschaft. Ja. Sagen wir, okay, wenn das jetzt irgendwie ein wohlhabender Kaffeeproduzent sagt, Ja, würde jemand im Dorf nebenan dasselbe sagen?
Ja.
Who knows? Und deswegen finde ich es auch so wichtig, immer diese krasse Differenzierung zu machen. Ich finde das gut, dass du das nochmal reinbringst. Ich habe kürzlich so ein Referat gegeben an einer Uni und da ging es so drum, die haben immer von, also so ein, es ging um Kaffee und Kakao und Produzenten. Und ich kam dann am Schluss und ich habe gesagt, ja, also was mich schon irritiert ist, wir reden immer von Kaffeeproduzenten. Also ich werde jetzt eine halbe Stunde über Produzenten reden, habe etwa 20 verschiedene Formen von Produzenten erwähnt. Also was meint ihr denn? Eine Ein-Person-Firma, ein Familienunternehmen, ja, mit Kinder, ohne Kinder, ausgebildet, nicht ausgebildet, wie viele Sprachen sprechen die? Sind die, haben die ein Handy, kein Handy, ja, babi babu? Also all diese Dinge, und das sind auch alles, Anführungszeichen, Kaffeeproduzenten, ja, aber mit ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten und einfach auch Möglichkeiten. Mhm. Und deswegen finde ich das halt, alle Kaffeereisen, weil die auch in so Ländern sind, wo es noch ganz andere Themen gibt, die wir hier vielleicht weniger haben, ist es so wichtig, sich selbst sehr gut zu kennen, sich über das Land zu informieren und einfach zu wissen, was wir da bewegen mit einem Besuch und sich wirklich zu interessieren. Das ist auch so einer, ich finde so, vorsichtig zu sein und das Ganze als mit einem sozialwissenschaftlichen Ansatz zu machen. Also ich beobachte zuerst mal und ich höre immer lieber zu, als bevor ich was sage. So, und wenn ihr jetzt Lust habt auf eine Kaffeereise, dann herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch doch auch gerne. Und wir sind eben wirklich gespannt von euch zu hören, was eure Erfahrungen waren oder was eure Fragen sind. Meldet euch gerne hier in den Kommentaren oder kontaktiert uns über unsere Website. Wir hören uns.